Hashtag Jesus. Es ist ja eine christliche Tradition, schon seit Jahrhunderten, schon seit 2 Jahrtausenden, dass man die 40 Tage vor Ostern nimmt, zum Beten, zum Fasten, zum sich ganz neu auf Gott ausrichten. Und du und ich, wir haben in unserem Leben so Punkte, wo wir uns Veränderung wünschen. Beispielsweise gerade diese Woche war ein Mann bei mir im Büro, der ein Geschäft hat. Und er hat gemerkt, es gibt so 2, 3 Sachen, die laufen nicht so rund. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was sind denn die Herausforderungen? Und dann hat er gesagt, mein Problem ist, ich tue immer alles, was unangenehm ist, vor mich hinschieben. Es gibt vielleicht Leute, denen kommt das nicht ganz unbekannt vor. Unangenehme Sachen tut man nicht so gerne erledigen. Ich habe ihm dann gesagt, schau, machen wir es doch einfach. Und wir haben das zusammen besprochen. Jede Aufgabe, die weniger als 2 Minuten braucht, die machst du sofort. Ein E-Mail, ein kurzes, ein Telefon, alles, was dir in den Weg kommt, was weniger als 2 Minuten braucht, das machen wir sofort. Und alles andere planen wir super in unserem Kalender. Und du merkst, manchmal im Leben gibt es so Punkte, wo du merkst, Mist, ich stehe immer wieder ein bisschen am Gleichen an. Die Serie ist aufgebaut auf die Geschichte vom Volk Israel, das auszieht aus Ägypten. Das Volk Israel ist gefangen in Ägypten seit 430 Jahren. Es hat damit angefangen, dass der Josef Vize-Pharao geworden ist von dem ägyptischen Reich und die ganze Familie von Jakob ist dann nachgekommen auf Ägypten. Und dann heisst es in der Bibel, dass bereits der nächste Pharao hat nicht mehr gewusst von all diesen Taten von Josef. Er hat ein neues Volk gehabt. Er hat gemerkt, das Volk wird immer grösser und er hat aus Angst angefangen, das Volk zu versklaven. Und das Volk ist in Ägypten und wir tun das ganz genau auseinander, in den ersten 5 Sündungen, beziehungsweise bei euch sind es 4 Sündungen, wie denn das Volk Israel Schritt für Schritt rauskommt aus dieser Gefangenschaft und was das bedeutet, übertragt auf dein Leben und auf mein Leben. Ich möchte mal einsteigen mit dem ersten Vers aus 2. Mose 3, Vers 7. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, ich habe die Hilfeschrei der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Das Volk Israel hat die Situation gehabt, dass sie vielleicht denken, hey Gott, wo bist du? Ich meine, come on, 430 Jahre, das ist ja doch eine relativ lange Zeit. 430 Jahre gefangen, es scheint so zu sein, wenn Gott gar nicht da ist. Und in das hinein kommt Gott, der sagt, ich habe das Leid von meinem Volk gesehen. Ich habe ihre Not gesehen, ich habe ihre Schrei gesehen und in das hinein kommt Gott, der sagt, und ich hole sie aus dem raus. Und das ist wie eine Zusage, die auch für dies und für mein Leben gilt. Ein Gott, der unserem Rücken ist, der sagt, ey, ich hole dich aus dieser Not raus, wo du drin bist. Ich kenne ja deine Not nicht, aber ich möchte dir 2 Nöte vorstellen von meinem Leben. Meine eine Not, die ich immer wieder hatte, ist eine Sucht für Süßgetränk. Mein Problem ist halt, bei mir setzt ja nichts zu. Ich kann ja essen und trinken, was ich will. Ich nehme einfach nie zu, egal was ich mache. Und als meine Frau schwanger wurde, ist mit unserem 5. Kind, der jetzt genau heute 37 Tage alt ist, also zwischendurch ist auf der Welt, habe ich gesagt, ich mache die 9 Monate mit und mache ein süßes Getränk Fasten. Das war für mich brutal. Es war wirklich fast wie ein Entzug. Ich bin im Büro gesessen, habe irgendetwas vorbereitet und ich habe ständig das Gocki gesehen vor meinen Augen. Also, das ist vielleicht für dich schwer vorstellbar, wenn du nicht kämpfst mit dem. Du hast vielleicht deine anderen Kämpfe, aber ich habe wirklich monatelang gebraucht, um von dem Teil hier wegzukommen, 9 Monate. Ich habe dann eine kleine Aufnahme gemacht. Ich bin dann auf die Pilgerreise gegangen. Das habe ich letztes Mal hier erzählt. Anfang August bin ich 2 Wochen lang in 13 Tagen 352 Kilometer gelaufen durch Frankreich. Und am 2. Tag war es 41 Grad warm und ich habe 33 Kilometer gemacht. Und als ich am Abend um 6 Uhr an einem Campingplatz tot kaputt angekommen bin, habe ich mein Handy vorgenommen und habe meiner Frau geschrieben, bitte um Erlaubnis für ein Cola. Ich dachte, das ist jetzt das, was ich brauche, oder? Und meine Frau hat dann zurückgeschrieben, es ist okay, oder? Aber rundum habe ich es konsequent durchgezogen. Es ist eine Veränderung, die ich brauche. Die 9 Monate sind durch. Ich trinke wieder ab und zu ein Cola. Ich habe es aber nicht wirklich mega gern. Und ich merke, 9 Monate haben eine grosse Veränderung gebracht diesbezüglich. Vielleicht ein bisschen tieferer Punkt in meinem Leben ist die nächste Folie. Dann kannst du noch mal das Bild bringen, das mit dem Saal. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir im Eisen Luzern schon so einen grossen Saal haben, aber der Saal ist leer. Ich bin seit 14 Jahren Pastor vom ICF Zug, zuerst in Luzern. Und vorhin habe ich eine Jugendgruppe geleitet und ich habe mir immer Angst gehabt, dass am Sonntag keine Leute kommen. Und das war für mich eine panische Angst gewesen, dass ich manchmal, wenn ich mit jemandem geredet habe, sagen wir Mittwoch, habe ich jemanden gesehen und gesagt, hey, super, aber den nächsten Sonntag bin ich dann nicht rum, weil meine Grossmutter Geburtstag. Das ist ja eine Person von vielleicht 200, aber ich habe schon gedacht, alle anderen kommen auch nicht. Und dann kommt vielleicht noch das WhatsApp über von einem Leiter und sagt, hey, im Moment geht es mir schlecht, ich muss die nächsten 2-3 Wochen auf mich selber schauen. Und so, Sonntag, jeden Tag, wo näher ist am Sonntag, umso mehr ist für mich so wie ein depressiver, eine Art so ein Geist gekommen, also nicht ein Geist von dämonisch, aber ist so etwas gekommen, gesagt, hey, du wirst alleine da stehen. Und das ist eine Angst, die ist ja total irrational, weil gestummen hat es ja nie. Am Sonntag sind immer genug Leute gewesen, meistens mehr, als ich vermutet habe, aber es ist eine Angst gewesen in mir, die mich anfangen lähmen hat über Jahre. Und Ängste sind ja nicht rational. Aber es braucht Veränderung. Und ich habe immer zu Gott gerufen und gesagt, Gott, diese Angst, die nimmt mir so viel Lebensqualität. Ich bitte dich, gib eine Veränderung in mein Leben. Und wenn wir zurückgehen zu den Ägyptern, dann siehst du, sie haben 3 Arten von Angst gehabt, vermutlich. Körperliche, seelische und auch geistliche. Und auch auf diese 3 Ebenen kann man deine Angst oder deine Punkte, die du Veränderung brauchst, aufteilen. Fangen wir mal an mit dem Körperlichen. Sie waren gefangen gewesen, sie waren unterdrückt gewesen von Gewalt. Das war ihre körperliche Not. Sie waren eigentlich noch gut ernährt, vermutlich, weil es hat ja dann geheißen, als sie ausgezogen sind, sie haben zurückgedacht an die Fleischtöpfe von Ägypten. Aber gleich, sie waren gefangen, wenn sie schlecht gearbeitet haben, sind sie geschlagen worden, sie haben körperlich gelitten. Und das ist mal ein Teil, wo du vielleicht Veränderung brauchst. Vielleicht ernährst du dich schlecht, vielleicht machst du keinen Sport, vielleicht leidest du unter körperlichen Beschwerden, wo man mit einem gesünderen Lebensstil entgegenwirken könnte. Vielleicht weisst du ganz genau, bei mir ist es so, wenn ich nicht ins Fitnesscenter gehe, 2-mal in der Woche, komme ich schnell Rückenprobleme über. Darum gehe ich immer am Montag und am Donnerstag ins Fitnesscenter, weil ich weiss, wenn ich das mache, habe ich keine Rückenbeschwerden. Und das sind ja oft auch Disziplinsachen, wo man vieles überwinden kann, wenn man es sauber angeht. Und das ist mal der körperliche Bereich. Dann kommt der seelische Bereich. Ich meine, meine Kinder oder auch die Kinder von euch, die wachsen auf mit allen Möglichkeiten. Man kann ein bisschen fragen, was willst du schaffen? Und ich meine, meine Jungs, die Eltern sind 8 und 6, die wechseln ihre Berufswünsche fast täglich. Also Fußballprofi ist immer zoberst. Aber dann, wenn ich sage, wenn du nicht Fußballprofi werden könntest, was denn? Und dann wird's dann wechselt ja fast täglich. Sie haben alle Möglichkeiten. Sie können eine Lehre machen, sie können studieren. Aber stell dir vor, ein Kind von einem Sklave, dann ihre Perspektive ist wie ein Sklave. Also seelisch ist eine totale Perspektivenlosigkeit da und eine Vereinsamung. Und das ist der zweite Teil in deinem Leben, wo du merkst, hey, da sind seelische Mängel rum. Da sind Wut, die du nicht überwinden kannst. Da ist ein Gefühl von Einsamkeit, ein Gefühl von Verlorenheit, von nicht angenommen sein, von Sinnlosigkeit. Das ist so ein zweiter Bereich von Not, den du kannst haben. Und das dritte sind die geistlichen Sachen. Ich meine, das Volk Israel konnte sagen, Gott hat uns komplett vergessen. Und vielleicht bist du auch da und sagst, ich glaube, mich hat Gott vergessen. Wenn ich schaue, wie sich alles um mich herum gut entwickelt, nur ich bin auf der Strecke, Gott hat mich vergessen. Oder auch der Glaube an das verheißene Land geht verloren. Und vielleicht, wir wissen es nicht, haben sie auch angefangen, sich anzugleichen und andere Götter anzubeten. Und das sind so die geistlichen Nöte. Und ich weiss nicht, wie es bei dir steht, ob du eher im körperlichen, im seelischen oder im geistlichen Bereich deine Nöte hast. Aber ich empfehle dir, nützt die 40 Tage, um mit Gott zusammen diesen Prozess anzugehen, wo er dir aufs Herz legt. Was wir immer werden machen in dieser Serie, wir werden 3 Ebenen anschauen. Wir werden die Ebene anschauen vom Auszug aus Ägypten, also vom Volk Israel. Dann die Ebene von Jesus in der Passionszeit, sein Einzug nach Jerusalem, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, was hat das für eine Bedeutung? Und die dritte Ebene, dann die persönliche Ebene. Und so hoffen wir und beten wir, dass in diesen 40 Tagen Veränderung passiert. Ich werde Raffaella nochmals für ihn bitten, geschwind als Klavier. Und ich möchte dir einfach kurze Zeit geben, während sie einfach fein untermalt, darüber nachzudenken, wo brauchst du Veränderung und was willst du angehen in den nächsten 40 Tagen. Ich möchte gerne für das noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du durch den Heiligen Geist anwesend bist heute Morgen unter uns. Und wir legen dir unser Leben an. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch den Heiligen Geist deinen Finger auf die Punkte legst, wo wir merken, wir brauchen Veränderung. Amen. Dir etwas in den Sinn gekommen, wo du gemerkt hast, du brauchst eine Veränderung. Vielleicht sind dir fast zu viele Sachen in den Sinn gekommen. Dort lohnt es sich natürlich, einmal Prioritäten zu setzen. Ich habe in meinem Leben gelernt, weniger ist mehr. Lieber mal ein paar Baustellen auf die Seite zu lassen und sage, ich gehe etwas an, als alles aufs Mal. Ich habe diese Woche auch noch mit einem Mann geredet und er ist gekommen mit seinen Baustellen, mit zwei Männern, und beide hatten so viele Baustellen gehabt, sich denken, hey, lass uns eins nach dem anderen angehen. Weniger ist mehr. Kleine Schritte über längere Zeit führt zu grossen Ergebnissen. Und ich möchte jetzt mit dir die drei Ebenen anschauen, als Einstieg in die Serie, und wir fangen an mit der Ebene von Ägypten. Und zwar ist es so, dass dann Gott ja kommt und sagt, ich habe die Schreie gehört von dem Volk. Ich hole sie raus und dann kommen die ersten 9 Plagen. Stechmücken und Frösche und Eiterbühle und Hagel und Finsternis, alles Mögliche. Und dann kommt die 10. Plage. Und dort steigen wir ein bei der 10. Plage. Das wird so ein Fokus sein von dieser Serie. Und das heisst dann im 2. Mose Kapitel 12, habe ich mal den nächsten Vers, genau. Noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron, dieser Monat soll für euch von nun an der erste Monat des Jahres sein. Richtet den Israeliten aus, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Die 10. Plage steht vor der Tür und es ist etwas vom Brutalsten, was wir lesen in der ganzen Bibel. Nämlich die Plage, dass Gott sagt, ich werde jeden Erstgeborenen töten. Und dann sagt Gott, wählt euch ein Lamm aus. Und wenn wir dann noch weiterlesen im Vers 5, dann heisst es, der 5. Vers noch haben, genau. Also der nächste. Sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Das heisst, nehmt ein Lamm oder ein Geiss. Es muss einjährig sein und es darf keine Fehler haben. Das ist das Bild auf Jesus. Und sie haben dann das Lamm genommen, haben das Blut genommen und haben es müssen an die Türrahmen streichen. Und ich meine, stell dir die Situation hier vor. Du bist hier in deiner Familie, du isst das Lamm in einer total unromantischen Atmosphäre. Also ja nicht so wie an Weihnachten, alles ist schön, Kerzen brennen und so weiter. Sondern ich meine, die Atmosphäre ist, der Todesengel kommt und wird jetzt dann jeden Erstgeborenen von den Ägyptern umbringen. Und du isst das Lamm und die einzige Hoffnung, die du hast, ist, dass die crazy, das unglaublich komische Ritual von dem Blut an diesen Türpfosten nützt. Das ist ja deine Hoffnung, oder? Und der Todesengel geht rundherum und du bist so dort, du zitterst, isst das Lamm und denkst, hoffentlich funktioniert das schräge Teil mit dem Blut an der Türpfosten. Und das Lamm, das ist eben, wie gesagt, das ist ein Bild für Jesus, wo Johannes der Täufer das erste Mal Jesus sieht, heisst im Johannes 1, Vers 29, am nächsten Tag bemerkt Johannes, dass Jesus zu ihm kam, da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Also das ist ein Bild auf den Jesus. Sein Blut ist so kostbar, dass es Kraft hat, in deinem Leben eine Veränderung zu bewirken. Nochmal eine Stelle, 1. Petrus Kapitel 1, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Jetzt macht der Petrus einen direkten Bezug zu den Israeliten. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Also da wird die Sklaverei nochmal erwähnt, wie das Volk Israel erlebt in Ägypten, und es wird das unschuldige und fehlerlose Lamm erwähnt, was das Volk Israel müssen suchen als Passalam, denn bevor es dann zum Auszug kam von Ägypten. Und wenn du Veränderung willst in deinem Leben, ich glaube, der Schlüsselpunkt ist immer der Fokus auf das Blut vom Lamm. Weil eigentliche Kraft ist das eine. Und es führt dich auch zu einem gewissen Punkt. Leute, die sehr diszipliniert sind, können sehr viel erreichen mit eigener Kraft. Leute, die ein bisschen mehr Mühe haben mit Disziplin, weniger. Aber der Fokus auf das Blut vom Lamm, in dem innen liegt Kraft. Und jetzt möchten wir uns fragen, was möchten wir tun in diesen 40 Tagen, wo unser Fokus stärkt auf das Blut vom Lamm. Manchmal musst du gewisse Zöpfe oder gewisse Punkte abschneiden. Was kann man machen für die 40 Tage, für die Fastenzeit? Ich meine, du kannst 40 Tage voll fasten. Das ist eine Variante. Das habe ich jetzt noch nie probiert. Und wir würden sie dann wahrscheinlich irgendwann ansehen, oder? Du kannst auch 40 Tage teilfasten. Du kannst sagen, ich verzichte auf Kaffee, Schoki und so weiter. Du kannst aber auch sagen, 40 Tage verzichte ich auf Medien. Das wäre zum Beispiel sehr sinnvoll für mich. Oder du sagst, ich verzichte 40 Tage auf Netflix, auf Fernsehen schauen. Vielleicht sagst du aber auch etwas, nicht auf etwas verzichten, sondern etwas machen. Ich werde mir 40 Tage jeden Tag 20 Minuten Zeit nehmen für einen kurzen Spaziergang, wo ich mit Gott in Kommunikation bin. Oder ich werde in den nächsten 40 Tagen ein biblisches Buch durchlesen und jeden Tag ein Kapitel. Du hast viele Möglichkeiten, wie du die 40 Tage kannst nutzen kannst. Mit dem Ziel, zu einer Veränderung zu kommen in deinem Leben. Ich finde es etwas Wunderschönes, wenn man zurückschauen kann und man merkt, wow, es ist etwas gegangen. Ein Teil, wo ich extrem vorwärts gekommen bin, ist im Bereich Selbstdisziplin. Das war nämlich nicht immer meine Stärke gewesen, aber heute würde ich sagen, bin ich sehr ein disziplinierter Mensch. Ich habe ein Leben voll Ritual und vielleicht denkst du, wow, das klingt ja mega langweilig. Aber mir gibt es extrem viel Freiheit. Ich komme jeden Morgen ins Büro oder am Morgen nehme ich Kind auf, tue mit ihnen zum Morgenessen, mache sie parat für die Schule, damit Rebecca nach der strengen Nacht sich noch ein bisschen erholen kann. Dann um 10 vor 8 schicke ich sie und Punkt 8 bin ich im Büro. Von 8 bis 9, fast jeden Tag, ist meine Stunde mit Gott. Ich habe meinen Bibelleseplan, ich lese einmal in dem Jahr durch die ganze Bibel. Ich bete, ich nehme meine Zeit mit Gott. Sogar meine 3 Schwarztee, die ich trinke jeden Tag, sind genau reglementiert. Das ist kein Witz. Wenn ich aufstehe, kommt der erste. Nach dieser Stunde Zeit mit Gott kommt der zweite. Und nach dem Mittagessen, wenn so ein bisschen die Müdigkeit einsetzt, kommt die dritte. Am Montag, am Nachmittag, am Montagmorgen, wenn ich die Angestellten, wenn die Angestellten gegangen sind, dann schaue ich einen Leadership-Podcast. Also das ist so ein kurz 20-minütiger Input zum Thema Leiterschaft. Und am Montag und am Donnerstag gehe ich ins Fitnesscenter. Das sind so meine Rituale und ich staune manchmal selber, wie mir das total leicht fällt. Das sind Sachen, also ich glaube, Fitnesscenter ist ja etwas vom Langweiligsten, was es gibt auf der Welt. Also ich meine, man muss ja fast krank sein, um gerne in ein Fitnesscenter zu gehen. Aber ich mache es, weil ich es einfach mache. Weil Gott, sein Blut, das Lamm, die Kraft von dem Lamm, habe ich das Gefühl, hat in meinem Leben etwas verändert, wo ich merke, die Disziplin, die ist einfach da. Und ich kann wirklich sagen, mein Persönlichkeitstyp neigt wirklich nicht zu Disziplin. Aber durch Blut, durch Kraft vom Blut, glaube ich, ist eine Disziplin gekommen in mein Leben, wo ich heute sagen muss, wow, ich habe mega Freude dran. Das ist mal, wir haben jetzt geredet über die Ebene vom Auszug aus Ägypten. Jetzt möchten wir zu der anderen Ebene kommen, das ist die Ebene Jesus. Auch das werden wir anschauen in den nächsten 5 Sündungen. Und heute geht es um den Einzug von Jesus in Jerusalem. Und da steht im Lukas Kapitel 19, 35 bis 37, dann brachten sie einen Jungen oder den jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Im 2. Mose Kapitel 12 haben wir gelesen, dass am 10. Tag vom 1. Monat soll man das Lamm essen. Jesus zieht genau am 10. Tag vom 1. Monat, an dem Palmsonntag, das geht nicht aus dieser Stelle hervor, aber aus einer anderen, zieht er ein in Jerusalem als Lamm von Gott. Und ich weiß nicht, ob du einen Esel hast zuhause, vielleicht haben sogar von euch ein paar einen Esel. Es gibt ja ein paar Landwirte hier in dieser Gemeinde. Und spannend, ich zeige dir jetzt mal den Blick auf einen Esel von oben. Es ist ja ganz faszinierend, du siehst genau ein Kreuz. Du siehst, wenn du auf einen Esel schaust, ein Kreuz. Und wo Jesus einreitet in Jerusalem, hat er den Fokus auf das Kreuz. Er merkt, dass die Menschen, die jubeln ihm zu, aber was sie brauchen, ist nicht einfach Jubel, sie brauchen eine rettige Veränderung in ihrem Leben. Und Jesus hat den Fokus auf das Kreuz. Und so reitet er ihm im Wissen, ich werde sterben für die Menschen, dass sie gerettet werden können. Der Palmsonntag, der wird beschrieben im Lukas, in Matthäus, Lukas und im Johannes. Und spannend ist, im Lukas steht noch etwas, was in den anderen nicht steht. Im Johannes steht, sie haben die Palmzweige abgebrochen und gewedelt. Und auch Palmzweige auf den Boden gelegt, dass der Esel drüber laufen konnte. Gell, Palmzweig abbrechen in sich, das braucht jetzt nicht besonders viel, weil das gehört am Staat, die Palmen. Also das ist jetzt etwas so, ja, ich meine, das ist eh nicht mein Problem, wenn ein paar Palmzweige weniger dran sind, da kann der Staat dann schauen, dass die nachher wachsen. Die gehen abbrechen, das ist jetzt nicht eine besonders grosse Leistung. Aber im Lukas lesen wir, sie haben ihre Mäntel genommen. Ich habe meinen momentanen Mantel dabei, das ist halt eine ganz normale Jacke. Und sie haben zum Esel angelegt, dass er drüber laufen konnte. Vielleicht magst du dich erinnern, ich bin vor ein paar Monaten hier über Bergpredigt geredet und ich habe dir erklärt, was der Vers bedeutet, wenn du wenn einer dich vor Gericht verklagt und er will dein Hemd, dann gib ihm gerade noch den Mantel dazu. Und ich habe dir dort erklärt, im Judentum hat man an einem Menschen, der dir verschuldet war, alles nehmen dürfen, außer den Mantel. Man hat gesagt, der Mantel, das ist sein Überlebensschutz für die kalten Winter. Also man hat einem, der einem Geld geschuldet hat, hat man können sprichwörtlich sein letztes Hemd nehmen, aber seinen Mantel hat er behalten. Der Mantel war das wertvollste, wichtigste Kleidungsstück für einen Juden. Und wenn es heisst, er hat seinen Mantel am Esel, vor dem Esel auf den Boden gelegt, nur dass einfach so ein Esel drüber trampen kann, dann heisst das, er hat sein Innerste, sein Nächste, dem Gott zur Verfügung gestellt. Sie haben auch gejubelt, sie haben auch gesungen. Das ist auch ein Teil von Anbetung. Aber die ganz tiefe Anbetung, die man denkt in dem Vers von Lukas Kapitel 19, ist ein Mantel, wo du am Boden legst. Wo du sagst, ich gebe meine Existenz dem Jesus an. Und ich glaube, wenn das unser Fokus ist, für die 40 Tage, zu sagen, Jesus, du kannst mich haben, du kannst mein Leben haben, ich richte meinen Blick auf das kostbare Blut, dann ist echte Veränderung möglich. Wir haben im ICF Luzern sogar gesagt, wir möchten eine Gebets- und Fastenwoche. Vom 15. bis 22. März werden wir jeden Abend uns treffen zum Beten, Montag bis Donnerstag. Und Freitagabend bis Samstagabend machen wir so ein Heilig-Geist-Wochenende, wo wir einfach ganz viel Zeit haben für Worship, für Anbetung, wo wir Referenten haben, wo wir Heilungsgebet anbieten, wo wir irgendwelche Sündenbekenntnismöglichkeiten machen, wo wir Taufen anbieten. Einfach mit dem Ziel, dem Jesus wirklich unsere Mäntel anzulegen und zu sagen, Jesus, ich lege dir mein Leben an, ich wünsche mir so fest Veränderung für mein Leben. Ich möchte dir heute noch 3 ganz konkrete Fragen stellen. Die erste Frage ist, wo wünschst du dir Veränderung? Und bitte bei dieser Frage nicht zu fromm werden. Manchmal, wenn wir an die Fragen denken, dann kommen uns nur Sachen, ich sollte mehr Bibel lesen und mehr beten. Aber denk bitte auch ganz praktisch. An was leidest du? Ungesunde Ernährung. Gott, ich brauche eine Veränderung. Ich schaffe es nicht aus mir raus. Oder eben Aufgaben auszuschieben. Sag Gott, manchmal ist es so krass, wo ich aufgehört habe mit dem Cola trinken. Dann habe ich gemerkt, dass auch andere fleischliche Lüste in meinem Leben gerade absterben. Ich habe zum Beispiel immer ein Sportheftchen gelesen, das lese ich auch heute noch gerne. Aber immer am Mittwoch ist so der Drang gekommen, ich muss das Sportbild posten. Und als ich das Cola überwunden habe, war plötzlich auch der Drang gar nicht mehr dran gewesen. Weil das ist holistisch, das gehört zusammen. Leib, Seele und Geist hat so viel Verbindung in unserem Leben. Also wo wünschst du dir Veränderung? Vielleicht sind es ganz, ganz praktische Sachen. Vielleicht sind es auch eher geistliche Sachen. Und dann die zweite Frage, wie könntet ihr die 40 Tage helfen, Veränderung zu erleben? Eben, auf was könntest du verzichten? Was könntest du machen? Und die dritte Frage, und das ist vielleicht die wichtigste Frage, welche Menschen könnten dich begleiten? Wir gehen immer das Zweite. Wenn ich an alle, oder das Dritte, das Vierte, wir gehen nie allein. Wenn ich an alle denke, wo ja euer Pastor ist, durch wie viel Prozesse wir das Zweite durch sind. Wir haben ja auch mal Zeiten gehabt ohne Frauen. Und dann haben wir auch so unsere typisch männlichen Versuchungen gehabt. Also die haben wir auch noch mit den Frauen, logischerweise. Und wir haben so eine Rechenschaftsbeziehung gehabt. Wir haben uns immer geschrieben, wenn wir irgendeinem Bereich gefallen sind. Und das ist ja manchmal auch mega peinlich. Weil dann schreibst und sagst, hey, ich hatte da wieder einen Absturz gehabt, irgendwo in einem männlichen, in einer Pornografie oder wo auch immer. Und dann schreibt er dann zurück und ich spreche die Vergebung zu im Namen von Jesus. Und 3 Tage später schreibst du schon wieder. Hey, das hat mich manchmal so Überwindung gekostet. Aber genau das führt in Freiheit. Wir sind ein Team, wir sind zusammen unterwegs. Legen wir unsere Punkte doch wirklich ehrlich und transparent an. Zu mir ist ein Mann gekommen, du merkst, ich habe viel Gespräche mit vielen Männern. Und er hat so gesagt, Joel, ich brauche einen Seelsorger. Wüsstest du einen guten Seelsorger? Und dann habe ich mit ihm etwas gemacht, was ich bewusst mache. Oftmals, ich könnte mir jetzt einfach den Seelsorger XY angeben und dann ist er irgendwo abdelegiert. Aber ich wollte schauen, ist er bereit, seine Hosen runterzulassen, sprichwörtlich, einfach ehrlich zu sein. Und ich habe gesagt, schilder mir doch bitte zuerst dein Problem. Und dann kann ich schauen, welche Seelsorger würde zu dir passen. Und dann ist ganz interessant, ich habe das erste WhatsApp bekommen, etwas so lang. Da habe ich gemerkt, es kommt so der erste Zwiebelring mal vorne. Da habe ich es mal ein bisschen stehen lassen. Bei 2 Stunden später kommt das zweite WhatsApp. Ja, es ist dann noch ein bisschen mehr. Mit dem zweiten Zwiebelring. Da habe ich es wieder stehen lassen. Und nochmal etwa eine Stunde später kommt das dritte WhatsApp. Mit dem dritten Zwiebelring. Das ist eine Zwiebel, du musst immer einen Ring wegnehmen, bis du auf den wahren Kern kommst. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich danke dir vielmals für deine Ehrlichkeit, ich mache mir Gedanken und ich weiss, dass die Ehrlichkeit, dass du jetzt alles hingelegt hast, und er hat viel wirklich auch herausfordernde Sachen hingelegt, ist schon der erste Punkt zur Veränderung. Also Veränderung setzt Transparenz vor, Transparenz macht Freude und mach, bitte bilde dir nicht ein, du kannst deine Baustellen alleine lösen. Das ist etwas vom Unbiblischsten, was es gibt. Wir sind ein Gemeinschaftsglauben, eine Gemeinschaftsreligion. Wir gehen als Team, wir gehen miteinander. Ich möchte nochmal enden mit dem Vers, den ich vorhin gebracht habe, aus dem 1. Petrus, bevor wir dann zum Abendmahl gehen. Es ist zwar, die Bibelstelle stimmt, aber der Inhalt nicht. Walter, kannst du nochmal den anderen 1. Petrus bringen, von vorher? Irgendwie hat der die gemacht hat, die Richtung. Ja, jetzt ist gut. Ja, genau. Ich möchte mit dem noch enden und nachher möchte ich beten. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus oder dem Blut von Christus. Ich persönlich möchte in diesen 40 Tagen wirklich meinen Mantel dem Jesus anlegen. ich möchte mein Leben dem Jesus hinlegen, natürlich nicht nur in diesen 40 Tagen, aber vielleicht in denen ganz speziell fokussiert, und sage, bitte ziehe du ein, Jesus, so wie du eingezogen bist in Jerusalem, ziehe nochmal ein in mein Leben, verbann meine dunklen Punkte, vergib meine Sünden, überwind meine Sucht, überwind meine negativen Gedanken, damit mein Leben da steht zur Verherrlichung von Jesus. Und wenn du das auch willst, dann möchte ich für dich beten. Ich fände es schön, wir könnten nochmal aufstehen, einfach zum zeigen, yes Gott, wir meinen es wirklich ernst. Vater im Himmel, wir gehen rein in die 40 Tage. Und es ist einfach so eine schöne Tradition, die wir hier aufbauen können, die nicht unsere Väter, nicht unsere Grossväter, sondern unsere weiss nicht wie viele Urgrossväter bereits eingeführt haben, die 40 Tage vor Ostern, einfach bewusst zu nehmen als eine Zeit vom Fokus, als eine Zeit von der Hingabe, als eine Zeit von dem, wo wir unsere Wundenpunkte nochmal in einem verstärkten Mass anlegen. Und ich bitte dich, dass wir nach 40 Tagen zurückschauen können und können merken, wow, was für schöne Prozesse sind wir gegangen miteinander. Und dass auch die Hashtag Jesus-Serie uns mithelfen, in diesem ganzen Prozess unser Leben nochmal durchzukennen und dass wir einfach zur Ehre von dir dürfen Platz machen. Und wir möchten das auch sagen als ganze Gemeinde. Wir möchten wie die Menschen sein in Jerusalem, wo der Jesus sind, einreitet auf dem Esel mit dem Blick aufs Kreuz und ihm zujubelt und sagt, Hosianna, dir sag alle Ehre. Wir legen unsere Mäntel an, wir wedeln mit den Palmzweigen und wir sagen, Jesus, zieh du in unsere Gemeinde. Zieh du in unsere Familie, zieh du in unsere Ehe, unsere Geschäfte, unsere Kleingruppen, zieh du in. Wir möchten wirklich sehen, wie du wirkst und wie es ist, wenn der Jesus mehr und mehr Gestalt annimmt in uns. Amen. Amen. Wir möchten jetzt